Buch Ruth. Die letzten 4 Wochen haben wir die ersten 3 Kapitel gemacht und heute geht es um das 4. Kapitel, also the rest of the story, das Ende der Geschichte. Die Geschichte, das war vor circa 3600 Jahren, circa 1051 vor Christus. Gut, Mathe war nie meine gute Seite, aber es hat sich vor sehr langer Zeit begeben in Bethlehem und in Moab. Das war ein Feindesland von Israel, am Toten Meer gelegen, südlichen Teil des Toten Meers. Und es gab, ich werde euch jetzt kurz erinnern, was in den ersten 3 Kapiteln geschehen ist, es gab eine Dürre wahrscheinlich und damit eine Hungersnot in Bethlehem. Und ein Mann namens Elimelech, das ist ein guter Epsa-Name, Elimelech, der hat sich dann entschieden, nach Moab auszuwandern mit seiner Frau und seinen 2 Söhnen. Dort angekommen, hat es nicht lange gedauert, ist er gestorben. Und die 2 Söhne haben dann Moabiterinnen geheiratet, obwohl das eigentlich im Alten Testament verpönt war, wenn nicht verboten, also stark dagegen geschrieben. Moabiter durften nicht in die Gemeinde Gottes, überhaupt nicht, ganz gleich, wie lange sie in Israel wohnten. Also, sie heirateten Moabiterinnen und starben dann auch, bevor sie Kinder hatten. Sie hatten wunderschöne Namen, Machlon zum Beispiel, bedeutet Schwächling, genau. Die sind dann früh gestorben, nach ihrem Namen nach. Und zurückgeblieben sind 3 Witwen. Erstmals die Frau von Elimelech, die Naomi, und dann auch die 2 Schwiegertöchter, die Moabiterinnen, Ruth und Orpa. Und Naomi, total verbittert, nimmt sich vor, wieder nach Bethlehem zu ziehen. Sie hat gehört, dort hat die Dürre bzw. die Hungersnot aufgehört und sie will wieder heim. Und die 2 Schwiegertöchter wollen mit ihr gehen und sie bewegt die eine, Orpa, dazu, wieder nach Hause zu gehen, weil sie wusste, die hatten keine Zukunft in Israel. Sie konnten dort wahrscheinlich keine Männer finden, konnten keine Familien gründen und es war viel besser für sie, wenn sie jetzt in Moab zurückblieben und dort neue Familien gründeten. Und wie gesagt, die Orpa hat sie überzeugt, die Ruth aber nicht. Die Ruth hatte sich bekehrt zu einem Glauben an Gott, den Gott der Israeliten, Jahwe, und hat dann der Naomi versprochen, dass sie bis an ihr Lebensende für sie sorgen würde. Also, dass sie nicht von ihrer Seite weichen würde bis an ihr Lebensende, bis Naomi dann gestorben ist. Das ist ein ganz schönes Gelübnis. Also, die 2 Frauen kommen nach Bethlehem und damit sie überhaupt überleben können, weil sie waren der Armut eigentlich, das war sicher, dass sie verarmen würden und hungern müssen. Und die Ruth nahm sich vor, in den Gerstenfeldern, die eben kurz geerntet wurden, genau, die wurden kurz vorher geerntet und da durfte sie als arme Frau durch die Felder gehen und die Ähren auflesen, die zu Boden gefallen sind und nicht in den, nicht geerntet wurden. Und das tat sie auch, aber sie kam durch Gottes Vorsorge in die Felder eines gewissen Boas, der eigentlich verwandt war, ein Verwandter von Elimelech und Naomi, also von Elimelech ein Verwandter. Und dieser kam aus der Stadt, aus Bethlehem, eigentlich ein Dorf, und sieht da die junge Frau, sagt, wer ist das? Ihm wird es jetzt gesagt. Und er macht sicher, stellt sicher, dass sie zu essen hat, dass sie zu trinken hat, dass sie beschützt wird, dass niemand sie belästigen konnte. Und sie kommt nach Hause mit sehr, sehr viel Gerste, viel, viel mehr als wie normal. Und die Naomi fragt natürlich, wo warst du? Und sie sagt, auf dem Feld des Boas. Und Naomi segnet den Boas für seine Chesed, seine, ist auch ein gutes Epsa-Wort, Chesed, seine liebende Güte. Ja, wie geht's weiter? Naomi heckt einen sehr waghaften Plan aus. Und sagt der Ruth, sie soll bei Nacht und Nebel auf die Tenne schleichen, wo der Boas zurzeit arbeitet, und sich, nachdem der Mann auf der Tenne schlafen gegangen ist, soll sie sich neben dem Mann legen, zu seinen Füßen, und seine Füße entblößen, was anscheinend ein sehr gewagtes Heiratsantrag ist, beziehungsweise sie sagt dem Boas damit, dass sie willens ist, ihn zu heiraten. Er wacht auf in der Mitte. Also das Englische kommt immer wieder dazwischen. In der Mitte der Nacht, total dunkel. Die Ruth gibt sich zu erkennen und er segnet sie wegen ihrer Chesed, ihrer liebenden Güte, die sie ihm, einen viel älteren Mann, erwiesen hat, weil sie ihn auserkoren hat, also bereit war, ihn zu heiraten. Ja, und die Ruth sagt ihm, ja, ich will dich nicht nur heiraten, aber ich will auch, dass du mein Löser bist. Könnt ihr euch erinnern, was ein Löser, wer ein Löser war? Also es gab im Alten Testament, im Gesetz Mose, ein Gesetz, wo ein Mann sein Feld verkauft, das aber nicht permanent verkauft, sondern es gibt immer die Chance, dass er oder ein Blutsverwandter das zurückkaufen kann, also lösen kann. Das hieß man lösen. Also die Möglichkeit bestand immer, dass ein Blutsverwandter oder er selber oder ein Sohn oder ein Onkel, ganz gleich was, zurück, also zu dem, genau, dass es in der Familie bleibt, das war ein Gesetz. Und Boas war ja mit Elimelech verwandt und konnte, es war ihm möglich, dieses Land zu lösen, das Elimelech anscheinend vor seiner Abreise verkauft hat, beziehungsweise gepachtet, sagen wir mal. Ja, und der Boas sagt, ja, ich bin bereit, nicht nur dich zu heiraten, sondern auch das Land zu lösen, das Elimelech gehört hat, aber da gibt es ein Problem. Es gibt nämlich jemand, der dem Elimelech noch näher verwandt ist wie er selber, und der hat Vorrecht, das Land zu lösen, wenn er will. Naomi geht nach Hause, Boas geht zum Tor, zum Stadttor, und da fängt unsere Geschichte im vierten Kapitel an. Das Thema, was meint ihr, das Thema des Buches ist was? So wie ich die Geschichte erzählt habe, was ist das Thema, das Hauptthema in dieser Geschichte? Ja, ja, Vorsehung ist sehr groß dabei, aber es geht im Grunde genommen um Chesed, um dieses schöne Wort, diese liebende Güte, die Boas und Ruth sich gegenseitig zeigen, wie auch der Naomi. Und im Grunde genommen geht es darum, dass dieser Charakterzug Gottes von Menschen, anderen Menschen gezeigt wird. Dass Gott selber den Menschen mit liebender Güte begegnet und dass wir als Gottesgläubige dieses auch gegenseitig tun können. Ich erzähle euch eine Geschichte, die ist nicht wahr, aber kennt mich ja. Es muss irgendwann mal ein Witz dabei sein. Ein Hauptmann beauftragt seinen Leutnant, dem gefreiten Schmidt wissen zu lassen, dass seine Mutter gestorben ist. Der Hauptmann folgt dem Leutnant zur Kaserne und hörte entsetzt zu, wie dieser an der Schwelle der Tür stehen blieb und in die Baracke bzw. die Kaserne rief: Hey Schmidt, Ihre Mutter ist tot. Der Mann, total vor den Kopf geschlagen, weint und ist total schockiert, am Boden zerstört. Und der Hauptmann sagt dem Leutnant, dass seine Art und Weise, jemand schlechte Nachricht zu geben, sehr, sehr taktlos und ohne Mitleid ist. Und er will, dass der Leutnant ein paar Kurse in Diplomatie und Taktgefühl belegt, Sensibilitätstraining. Und die nächsten paar Monate macht das auch der Lieutenant. Der nimmt diese Kurse und ja, Nachdem er die alle beendet hat, meldet er sich beim Hauptmann und der fragt ihn dann, ja, wie ist es Ihnen ergangen? Und er sagt, ausgezeichnet, der Leutnant. Er sagt, ich habe alle Kurse leicht bestanden und ich meine, mich sehr gebessert zu haben. Verbessert, gebessert zu haben. Ja, sagt der Hauptmann, das ist toll, weil wir haben eben erfahren, dass dem gefreiten Pfister die Mutter auch verstorben ist und ich will, dass Sie ihm das mitteilen. Also folgte er ihm wieder. Der Hauptmann folgte dem Leutnant wieder zur Kaserne. Der blieb wie vorher an der Schwelle der Tür stehen und schreit in die Baracke: Alle, deren Mütter noch am Leben sind, vortreten! Und fügte dann schnell hinzu: Hallo, hallo, nicht so schnell, Pfister. Also die Geschichte hat schon irgendwie eine Beziehung zu unserer, weil eben dieser Leutnant diese liebende Güte überhaupt nicht hatte. Die liebende Güte ist etwas, was im Herzen liegt und aus dem Herzen kommt. Es ist ein Charakterzug und kann eigentlich nicht erlernt werden. Entweder wir haben es oder wir haben es nicht. Gott sagt, wenn wir seine Kinder sind, sollten wir es haben. Und dass der Heilige Geist, der in uns lebt, diesen Charakterzug auch in uns belebt, herstellt, sollten wir ihn nicht haben. Die Frucht des Heiligen Geistes. Gut, gehen wir zu unserer Geschichte. Ruth, Kapitel 4, die ersten paar Verse. Währenddessen ging Boas zum Stadttor. Ihr wisst, er kommt jetzt von der Tenne. Übrigens, Ruth ist bei Nacht und Nebel angekommen und ist noch in der Dunkelheit wieder nach Hause gegangen, weil niemand sollte wissen, dass sie da beim Boas war. Also Boas ging zum Stadttor von Bethlehem und ließ sich dort nieder. Ja, warum das Stadttor? Kann mir das jemand sagen? Da sind die Verträge gemacht worden. Da waren die Männer des Dorfes, die haben sich da versammelt, die Ältesten, die angesehenen Ältesten natürlich auch. Und es war der Platz, wo man überhaupt Geschäfte machte, Verträge unterzeichnete, Gericht hielt. Und deshalb ging er zu dem Tor und setzte sich hin. Er wollte diese Sache regeln mit der Ruth und mit dem Land. Da ging gerade der Löser, also der Verwandte, der näher an Elimelech verwandt war, genau, der ging vorüber. Also der Löser, von dem Boas zu Naomi gesprochen hatte. Boas sagte zu ihm, komm, setz dich hierher. Der Mann kam und setzte sich. Dann rief Boas 10 von den Ältesten der Stadt zu sich und sagte ihnen, setzt euch zu uns. Und das taten die dann auch. Aber warum hat er diese 10 Ältesten berufen? Könnt ihr mir das sagen? Natürlich. Zeugen. Genau. Die Ältesten, die angesehensten der Stadt, die Männer, normalerweise ältere Herren, sollten als Zeugen dienen. Doch die anderen Männer, die dabei waren, waren ja auch Zeugen. Es ging um eine gerichtliche Sache, eine rechtliche Sache. Das wusste jetzt jeder, der das sah, dass diese Ältesten kamen und sich zu Boas und den anderen setzten. Jeder wusste sofort, es geht um einen Vertrag, es geht um irgendeine Rechtssache. Ja, lesen wir weiter. Darauf sagte er zu dem Löser, also Boas sagte zu dem Löser, das Grundstück, das unserem Verwandten Elimelech gehört, will Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Ich dachte, ich will dich davon unterrichten. Das ist ein Ich will, eine verstärkte Aussage. Ich will dich davon unterrichten und dir sagen, erwirbe sie in Gegenwart der hier sitzenden Männer und Ältesten der Stadt. Wenn du lösen willst, also das Land, so löse. Willst du aber nicht lösen, so sag es mir, damit ich es weiß, denn außer dir und mir ist niemand zum Lösen da, also kein anderer Verwandter des Elimelechs, und ich bin nach dir an der Reihe. Jener antwortete, ich will's lösen. Mist. Möchte man meinen. Das ist aber blöd. Wenn der andere löst, dann kann der Boas nicht lösen. Und der war sofort bereit, das Land zu lösen, weil im Normalfall bedeutet es ein Riesengeschäft für ihn. Er zahlt relativ wenig fürs Land und hat dann das Nutzen des Landes und kann es dann vererben an seine Söhne. Gier. Ja, lesen wir weiter. Oh, übrigens, nur etwas auf der Seite. Es steht hier in diesem in Ruth, dass das Land Ruth gehörte. Aber das ist nicht, eine Frau konnte kein Land besitzen. Das war nur im erweiterten Sinn wahr. Ja. Naomi konnte, was sie konnte zu den Ältesten gehen oder zu Blutsverwandten gehen und sagen, bitte löse das Land. Ich will, dass es wieder in unsere Familie zurückkommt. Das konnte sie tun. Aber sie hatte eigentlich nicht den Besitz des Landes. In Numeri 27, das ist, also der Sohn kann es erben, keine Söhne sind, kann die Tochter erben, wenn die Tochter nicht da ist, kann ein Onkel erben oder ein Bruder des Vaters, wenn keiner da ist, dann kann er es irgendwie anders verkaufen. Ja. Aber eine Frau war Eigentum des Mannes und konnte kein Land besitzen, von ihrem Mann übernehmen. Das war einfach unmöglich. Genau. Das Grundstück des Elimelech war nur im erweiterten Sinn, gehörte nur im erweiterten Sinn Naomi. Also der Mann ist sich sicher, fahren wir weiter. Das ist Gott sei Dank kein langes Kapitel, aber gehen wir zur nächsten Folie bitte. Boas fuhr fort, wenn du den Acker von Naomi erwirbst, dann erwirbst du zugleich auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, damit der Name des Toten auf seinem Erbe bestehen bleibt. Hier verbindet Boas eine andere, die Levirats-Ehe, die wurde euch erklärt. Wisst ihr, was die Levirats-Ehe ist? Ganz anderes Gesetz, hat mit dem Lösen überhaupt nichts zu tun. Aber wenn ein Mann stirbt, kinderlos ist, beziehungsweise keine Söhne hat, dann muss der Bruder die Frau heiraten, die Witwe heiraten und mit ihr einen Sohn zeugen, der dann den Namen des Verstorbenen trägt und sein Erbe wird. Nö, der Mann war ja tot. Ihr Mann war tot, ist gestorben und jetzt kommt der Bruder von ihrem Mann und sagt, ja, ich muss dich leider heiraten, um einen Sohn zu zeugen, der dann den Namen deines Mannes übernimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Jetzt kombiniert Boas dieses komische Levirats-Ehe Gebot mit dem Gebot des Lösens. Wie gesagt, das waren zwei komplette verschiedene Dinge, different I was going to say, zwei verschiedene Gesetze, die eigentlich miteinander gar nichts zu tun haben, aber Boas kombiniert die jetzt und sagt, wenn du das Land jetzt löst, beziehungsweise zurückkaufst, dann musst du auch die Levirats-Ehe eingehen. Und das wollte der Mann nicht. Ja, das war ihm ein Gräuel, weil er wusste, er musste dann mit Ruth einen Sohn zeugen, der dann den Machlon, den Namen des Machlons übernimmt und das Land erben wird. Und er hätte dann Verlust, weil seine Söhne, die seinen Namen tragen, das Land nicht bekommen. Und er für das Land bezahlt hat. Also sagt er ab. Lesen wir weiter da. Wo waren wir? Der Löser sagte, dann kann ich für mich nicht lösen, sondern sonst schädige ich mein eigenes Erbe, übernimm du mein Löserecht, denn ich kann es wirklich nicht lösen. Früher bestand in Israel folgender Brauch, um ein Löser- oder Tauschgeschäft rechtskräftig zu machen, zog man eine Sandale ab und gab sie dem Gegenüber. Das galt in Israel als Bestätigung. Und der Löser sagte nun zu Boas, er wirb es für dich, und er zog seinen Schuh aus, seine Sandale. Ja. Das bedeutet, das ist wie heutzutage, wenn du einen Vertrag unterschreibst. Es macht die Sache rechtskräftig. Alles klar? Okay. Was wäre geschehen, meint ihr, wenn dieser nähere Verwandte die Ruth geheiratet hätte? Wie hätte das sein Leben verändert? Was meint ihr? Positiv, negativ? Hm. Man weiß es nicht, aber man weiß über den Charakter der Ruth Bescheid, man weiß über ihren Gottesglauben, man weiß, dass sie eine Frau war, die anderen liebende Güte gegenüberbrachte. Ich glaube, sein Leben wäre ganz anders verlaufen. Ich glaube, vielleicht wäre er nicht der ungenannte Löser in unserer Geschichte, sondern sein Name und nicht der Name des Boases wäre in unserer Bibel. Ich glaube, sein Leben, vielleicht seine Nachkommen wären dann auch irgendwie Könige geworden, kann man nicht wissen. Aber ich glaube, sein Leben wäre viel, viel besser verlaufen. Das vermute ich, das ist nur Vermutung, ja. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt an den Charakter der Ruth denke, das ist eine tolle Frau. Sie hat einen ganz starken Gottesglauben und sie würde ihm eine super Frau gemacht haben. Und man durfte ja zu der Zeit mehrere Frauen haben. Auch wenn er verheiratet war, konnte er sie heiraten. Wir wissen auch nicht, ob der Boas schon verheiratet war. Er war wesentlich älter wie die Ruth, aber wir wissen es einfach nicht. Dann habe ich mich gefragt, was hält mich davon ab, so ein Risiko einzugehen? Ja, nicht unbedingt jemanden zu heiraten. Es war ein Risiko vor 40 Jahren. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich stand da am Altar und habe gewartet, dass der Vater von der Kathi sie runterbringt zu mir. Und ich habe angefangen zu schwitzen und habe mir gedacht, was tust denn du? Bist du doof? Das ist ja ein Versprechen fürs Leben. Das ist ja ein Wahnwitz. Und habe geschwitzt. Die Kathi ist runtergekommen. Ich habe immer noch diese verzweifelten, kalten Füße, sagen wir im Englischen. Ich stehe da, schwitze, bin bange. Und dann müssen wir diese, wir sagen unsere our vows, unsere Eheversprechen. Und dann auf einmal war ich ruhig. Und auf einmal war alles okay. Und ich hatte nie wieder dieses Gefühl in unserem ganzen Leben. Gott sei Dank. Naja, was hält uns davon ab, ein Risiko in unserem Leben einzugehen, welches dazu führen könnte, unser volles Potenzial zu erreichen? Was hält uns ab, anderen mit Chesed zu begegnen? Was hält uns ab, das moralisch Richtige zu tun? Was hält uns ab, unsere Gaben und Finanzen und Talente für etwas zu benutzen, was uns persönlich keinen Gewinn bringt? Was hält uns ab, unser Leben in eine bessere Schiene zu leiten? Was hält uns ab, Gott zu vertrauen und ihm zu folgen? Was hält uns ab, großzügig zu sein? Warum sind wir damit zufrieden, dass wir lauwarme Christen sind? Hat dir Gott ein Ziel für dein Leben gesetzt? Will er etwas Außergewöhnliches mit dir tun? Durch dich erreichen? Ich bin ganz super und vielleicht du auch, Gründe zu finden, warum ich etwas nicht machen kann oder will. Kennt ihr das? Jo, ich bin da super. Ich bin zu beschäftigt. Das ist mein Großes zurzeit. Ich bin zu beschäftigt. Ich muss im Garten arbeiten. Ich muss eine Predigt schreiben. Ich muss einen Hauskreis leiten. Ich bin viel zu beschäftigt. Ich kann nichts anderes tun. Ich bin zu alt. Ich bin zu krank. Ich will nichts opfern. Ich meine, meine Wünsche sind eigentlich Notwendigkeiten. Ich will kein Risiko eingehen. Ich muss meinen Status verbessern. Und ich glaube, um wirklich etwas für Gott zu bewirken in unserem Leben und nicht nur wie dieser namenslose Löser einfach hier zu existieren und wieder weg zu sein, ich glaube, man muss diese Ausreden irgendwie zur Rede stellen. Manchmal frage ich mich, was werden die Leute sagen bei meiner Beerdigung? Stellt ihr euch mal eure Beerdigung vor. Ja, also bei mir steht nur die Urne, weil mein Körper eingeäschert ist. Was sagen meine Kinder über mich aus? Ja, der Papa war immer in der Arbeit. Der Papa hat immer Predigen geschrieben und die Leute haben sie mehr oder weniger gemocht. Was werden sie über dich aussagen, wenn du stirbst? sagt jemand, die Ilse war zufrieden mit dem Leben. Meinst du, das werden sie sagen, wenn du bei deiner Beerdigung? Ja, okay. Ja, ich denke mir immer, die werden was aussagen, was ich eigentlich nicht hören will. Meine Kinder werden sagen, wie gesagt, der Papa war nie daheim. Er saß immer im Büro. Ja, war nicht gut bezahlt. Also ich hätte auch was anders tun können, viel weniger Stunden arbeiten und ein viel besserer Vater gewesen zu sein. Ich glaube manchmal, es dauert eine Weile, bis ich eine Predigt schreibe, aber ich denke mir wirklich, die ganzen Predigen, die ich über, was weiß ich, 35 Jahren gepredigt habe, sind nicht so viel wert, wie meine kleinen Bemühungen, anderen Leuten diese liebende Güte zu zeigen. Irgendwie finde ich das wichtiger zur Zeit. Vielleicht bin ich falsch dran, aber mir kommt es einfach so vor. Ja, ich hoffe, dass ich das tue, Ilse, ehrlich. Und ich denke mir, das ist wichtiger, als was ich hier jetzt zu sagen habe. Ja, dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen doch durch die Predigt. Wohl, wohl. Also, die gute Nachricht ist, dass uns Gott durch Jesus Christus löst. Er löst. Zurückkauft, freikauft, freimacht, dass er uns von unseren Ängsten und Schuldgefühlen und Verlangen und Selbstzweifeln erlöst, dass er uns ein neues Ziel für unser Leben gibt, dass wir jetzt und für immer in seiner Gegenwart sein dürfen. Ja, jetzt sind wir irgendwie stecken geblieben. Lesen wir weiter. Boas sagte zu den Ältesten und zu allen Männern, die dort waren, ihr seid heute Zeugen, dass ich alles von Naomi erworben habe, was Elimelech, Kilion und Machlon gehörte. Auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, habe ich mir zur Frau erworben. Das war ein Einkauf, seht ihr das? Besitz des Mannes, damit der Name des Verstorbenen, des Machlons, auf seinem Erbe bestehen bleibt und nicht unter seinen Verwandten und im Tor seines Ortes verschwindet. Ihr seid heute Zeugen. Ja, da antworten alle Männer und die Ältesten, die am Tor saßen, wir sind Zeugen. Und dann der Herr, beziehungsweise Jahwe, macht die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die zwei, die das Haus Israel gebaut haben. Du, können wir ganz schnell auf die nächste Folie. Die 12 Stämme Israels kamen von den 12 Söhnen Jakobs und davon hatte Kinder mit 4 Frauen. 2 waren seine Frauen, die Lea und die Rahel, und die anderen zwei waren Sklavinnen. Und die werden nicht als Frauen anerkannt. Ja. Aber deshalb werden hier die 2 Frauen genannt, weil sie eben verheiratet waren. Und sie wünschen dem Boas mit der Ruth sehr, sehr viel Nachkommen. Ja. Okay, gehen wir wieder zurück. Wo war ich da? Genau. Wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die zwei, die das Haus Israel gebaut haben. Und dann wünschen sie ihm, ja, Erfolg. Werde reich in Ephrata, Ephrata war ein anderer Name für Bethlehem, und angesehen in Bethlehem. Und dann wünschen sie ihm noch was. Möge dein Haus dem Haus des Peres, den Tamar dem Juda geboren hat, durch die Nachkommen, die der Herr dir aus dieser jungen Frau geben möge. Also Peres war einer der bedeutendsten Nachkommen von Jakob, und durch ihn wurden die ganzen Könige auch Israels geboren. Moas verpflichtet sich, das Land des Elimelechs zu lösen. Ihr kennt jetzt die Geschichte, und auch die Frau des Machlons zu heiraten, um das erlöste Land und der Sohn, den er mit ihr dann hat, würde das erlöste Land erben. Ja, jetzt gehen wir vielleicht weiter. Nochmal. Gibt es übrigens, Peres war einer von Zwillingen, der mit einer Beziehung zwischen einer jungen Dame, die Tamar, und ihrem Schwiegervater, das ist eine ganz schlimme Geschichte im Alten Testament, nicht für junge Ohren. Ja, könnt ihr mal nachschlagen, wenn ihr wollt. Genau. So nahm Boas Ruth zur Frau und er schlief mit ihr. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi: Gepriesen sei der Herr, der dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sie, obwohl Boas der eigentliche Löser ist, wird dieses Kind, dieser Obed, wie er heißen wird, wird als Löser hervorgehoben. Sein Name soll in Israel gerühmt werden. Du wirst jemand haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Was auch dieses Enkelkind machen muss, war ja eigentlich nicht mit ihr, überhaupt nicht blutsverwandt. Aber die Frauen nannten es jetzt den Sohn der Naomi, interessanterweise. Und sie loben wieder Ruth, die besser ist als wie viele Söhne? Besser als, könnt ihr ja lesen. Sieben, genau. Wieso sieben? Wisst ihr auch? Im Alten Testament die Zahl der Vollkommenheit, genau, danke dir, Wassel, die perfekte Zahl von Söhnen. Wer hatte sieben Söhne zum Beispiel? Zweimal der Hiob. Könnt ihr euch erinnern? Sieben Söhne. Psch. Die sind dann alle weggeputzt worden und dann hat er nochmal sieben Söhne. Genau. Die perfekte Zahl. Also die Frauen des Dorfes scheinen anscheinend auch dieses Kind benannt zu haben. Warum? Und Naomi wird die Pflegemutter dieses Kindes beziehungsweise seine Amme. Ja, dann denke ich mir, ja, Naomi könnte ja gar nicht so alt gewesen sein, als Ziehmutter oder Amme. Genau, der Name Obed heißt eigentlich Diener. Kein schöner Name, den finden wir auch nirgendwo anders im Alten Testament. Und warum meint ihr, dass die Frauen ihn Obed genannt haben? Denkt mal mit, warum? Warum ist er der Diener? Weil? Genau. Er würde derjenige sein, der Diener der Naomi ist in der Zukunft. Ja, das ist der Grund, warum die Frauen des Dorfes Gott preisen und ihm Ehre geben. Warum? Weil Gott durch seine Fügung eine ganz schlimme Situation, aus dieser furchtbaren Situation was Gutes gemacht hat. Ich möchte jetzt ganz kurz aus dem Römerbrief zitieren. Vielleicht kennt ihr diesen Vers im 8. Kapitel, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass alles, was dir als Christ geschieht, dir zum Guten sein kann? Was meint ihr? Habt ihr mal was erlebt, was ganz, ganz schlecht ist und irgendwie hat Gott doch was Gutes aus dem gemacht? Gestern ist ein Freund von mir vorbeigekommen und hat gesagt, dass er Krebs hat. Er ist Christ. Was weitergeht, weiß ich nicht für ihn. Ich hoffe und bete, dass er geheilt wird. Aber es gibt ja keine Garantien. Alles, was uns geschieht als Christen, kann irgendwie zu unserem Guten sein. Manchmal sind die Dinge so schlecht, dass ich kann mich erinnern, ein siebenjähriges Mädchen mit Krebs. Was kann da Gutes rauskommen? Aber es kam was Gutes raus. Ja, und das bringt uns zum Ende unsere Geschichte. Jetzt lesen wir nur noch über den Stammbaum des Obed. Obed ist der Vater Isais, der Vater Davids. Wer war David? Der wohl berühmteste König Israel, von dem auch der Messias abstammen würde. Das ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hezron, Hezron Ram, Ram Amminadab, Amminadab, Nashon, Nashon Salmon, Salmon Boes, Boes Obed, Obed David. Und wenn ihr liest im Matthäusevangelium, im ersten Kapitel, findet ihr genau die gleichen im Stammbaum Jesu. Tja, ich hatte da, glaube ich, noch eine letzte Folie, die habe ich überhaupt nicht hier. Können wir die mal sehen, bitte? Genau, eine Frage. Was hält mich, was hält dich davon ab, in meinem Leben etwas von wirklicher Bedeutung für Gott zu tun? Lass mich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Geschichte von Ruth. Wir danken dir, wie du für die Naomi Vorsorge, wie auch für die Ruth Vorsorge genommen hast. Wir danken dir, dass wir in und durch Jesus Christus wissen, dass auch, wenn wir sterben sollten, das zu unserem Guten ist. Und bitte lass uns wissen, warum wir hier auf der Erde sind, was du für Pläne für uns hast und was wir hier machen sollen. Was wir hier, what we should accomplish, was wir erreichen sollen. Wir danken dir, dass du uns liebst, dass du uns liebende Güte zeigst. Wir danken dir für das Heil, das du uns schenkst. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben. Amen.